The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag und zwar Dienstag, der 30. Juli. Olaf Scholz geht ins Risiko. Er spielt, wenn es um den kommenden Wahlkampf geht, und er spielt das Kanzler-Roulette. Ausgerechnet er, für den sonst eine fast quälende Bedächtigkeit als höchstes Gebot gilt, zum Beispiel bei den Waffenlieferungen für die Ukraine. Er selbst sieht das natürlich anders.
Ich bin auch überzeugt, dass die Waffen, die wir geliefert haben und um die wir gebeten waren, recht früh zur Verfügung standen.
Aber Scholz bringt still und heimlich mehrere Wetten ins politische Spiel, die, wenn sie aufgehen, ihm Rückenwind bringen könnten im Wahlkampf. Und diesen Rückenwind, den braucht er. Denn das Image der Ampel unter seiner Leitung ist desaströs. 71% der Deutschen finden laut Forschungsgruppe Wahlen, dass die Bundesregierung ihre Arbeit eher schlecht macht. 71%. Und die anderen 29%, die offenbar alles prima finden, die würde ich gerne mal kennenlernen. So groß können die Familien von Scholz, Kühnert und Klingbeil eigentlich gar nicht sein. Zeit zu handeln, also für Olaf Scholz. Hier seine drei Wetten für diesen Wahlkampf. Erstens Scholz und sein Abschiebeversprechen.
Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Mit dieser Aussage kurz vor der Europawahl sorgte Scholz für Erstaunen. Klingt nach Law und Order und gar nicht nach Scholz. Und je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr Fragen tun sich auf. Will Scholz wirklich mit den Taliban verhandeln? Macht er am Ende die Islamisten salonfähig? Und zu welchem Preis eigentlich? Solche Zweifel äußerte jetzt auch die Außenministerin bei einer Podiumsdiskussion der Zeit.
Ich glaube, dass es gerade in solchen unsicheren Zeiten nicht ein Beitrag zur Sicherheit ist, wenn man Dinge verspricht, wo man dann am nächsten Tag schon nicht mehr ganz weiß, wie man die eigentlich halten kann.
Ja. Wenn Scholz es also schafft, zum Beispiel mit Nachbarländern Afghanistans einen Deal zu schließen oder er eine andere Lösung findet, stünde er wie der große Macher in dieser aufgeheizten Migrationsdebatte da. Aber wenn er nicht liefert, wird er im Zweifel selbst abgeschoben. Und zwar in die Opposition. Da landet man schneller als in Kabul. Wette Nummer zwei, der Haushalt und das Hoffen auf ein Wirtschaftswachstum.
Natürlich muss man mit seinem Geld auskommen, das ist auch richtig. Aber es darf nicht so eine im Prinzip ja doch wenig zuversichtliche Haltung die Politik bestimmt. Wir müssen davon ausgehen, dass wir Wachstumsprozesse initiieren können. Wir haben es geschafft, eine Wachstumsinitiative für mehr Arbeitsplätze, für technologische Modernisierung auf den Weg zu bringen. Wir haben
an die hier gepriesene Wachstumsinitiative, die mit dem neuen Haushalt für 2025 verankert sein soll, knüpft die Ampel hohe Erwartung. Sie soll das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr erhöhen. Wenn das klappt, kann sich Scholz im Lichte dieses kleinen Aufschwungs sehen lassen, vielleicht sogar sonnen. Wenn aber nicht, dann droht die nächste Haushaltskrise. Und Scholz steht da als lame Duck, als lahme Ente, frei zum Abschuss für die Jagdgesellschaft des Friedrich Merz. Die Wette Nummer drei des Olaf Scholz ist, dass die Blackbox Cum-Ex da bleibt, wo sie ist, in der Schublade. Viele Fragen zu seiner Rolle als erster Bürgermeister von Hamburg beim damals größten Steuerraub der Nachkriegsgeschichte sind ungeklärt. Die Erinnerungslücken von Scholz zu seinen Treffen mit dem Chef der Warburg Bank sind beträchtlich. Scholz hatte bei einer Befragung im Bundestag im Jahr 2020 in diesem Punkt volle Nachsicht mit sich selbst.
Ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt und in 7 Jahren, ich habe das nie gezählt, aber gefühlt Tausende Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann. Aber woran man sich erinnern kann, ist, wie man ist. Ich zum Beispiel bin so, dass es bei der Frage von Entscheidungen von Finanzämtern keine politische Intervention gibt.
Einen Untersuchungsausschuss dazu blockieren die Ampelparteien gemeinsam. Aber in Kürze schon wird das Verfassungsgericht entscheiden, und zwar gegen Scholz. Das wäre meine Prognose und meine Erwartung. Der Kanzler pokert also hoch, er teilt sich die zur Schau gestellte Gelassenheit mit Mick Jagger. Der sang auch davon, dass die Zeit auf seiner Seite sei. Bei den Stones ging es allerdings um eine Liebschaft und bei Olaf Scholz um seine politische Zukunft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Christian Schlesinger spricht jetzt gleich mit Alexander Wallner, dem Deutschlandchef von Salesforce. Und die beiden sprechen über die Chancen von KI.
Das Potenzial ist unfassbar groß. Und ich persönlich würde mal sagen, sowohl für den Mittelstand als auch für die Verwaltung ist KI eine Jahrhundertchance.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, kennt die Quartalszahlen von McDonald's und ein neues Technikgerät legt ganze Flughäfen in Asien lahm, wahrscheinlich bald auch bei uns. Und außerdem staunen wir. Wir staunen darüber, dass Deutschland in einer absoluten Randsportart zur Weltelite gehört. Der deutsche Mittelstand hat bekanntlich so seine Schwierigkeiten mit der Digitalisierung, zumindest manche im Mittelstand. Und da kommt schon das nächste Großthema um die Ecke, künstliche Intelligenz, eine Intelligenz, die sich selbst optimiert, die sogenannte generative KI. Für die inhabergeführten Unternehmen muss das aber keine Bedrohung sein, es bedeutet vielmehr eine historische Chance. Das sagt Alex Wallner. Er ist Deutschlandchef und auch für Zentraleuropa zuständig bei Salesforce. Salesforce ist der US-Wettbewerber der deutschen Softwareschmiede SAP. Salesforce macht mit seinen mehr als 70.000 Mitarbeitern weltweit rund 35 Milliarden Dollar Umsatz. Und Wallner sagt, die Mittelständler hierzulande sitzen auf einem riesigen Schatz. Wie dieser Schatz zu heben ist, das hat mein Kollege Christian Schlesinger mit dem Salesforce-Manager auf unserem Medienschiff, der Pioneer One, erörtert. Hören wir doch mal rein in das Gespräch dieser beiden.
Guten Morgen, Alex Wallner.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Wir wollen heute über generative KI sprechen. Was ist eigentlich das Besondere an generativer KI? Wie würden Sie das beschreiben?
Es geht natürlich insgesamt einen Schritt weiter in der Art und Weise, wie dann tatsächlich die KI-Engines auch lernen. Generative KI ist natürlich auch ein sehr großes Thema in Unternehmen. Also da geht es dann gar nicht so um den individuellen Nutzer, sondern tatsächlich auch Unternehmen und wie die dann Werte aus KI generieren können, bis hin natürlich das große Endziel dann auch Prozessoptimierung etc. auf Basis von KI machen. Das können Sie mit generativer KI natürlich dann auch fantastisch machen. Es ist also ein Evolutionsschritt.
Okay, Evolutionsschritt, sagen Sie. Ist es nicht revolutionär? Weil ich hatte schon das Gefühl, dass es jetzt alle reden über generative KI. Ist es vielleicht ein Hype, ein Overhype?
Es ist kein Overhype. Es ist aus meiner Sicht tatsächlich, insgesamt können Sie natürlich diskutieren, dass KI eine Revolution ist. Generative KI ist eine Evolution. Und es ist jetzt momentan ein ganz, ganz heißes Ding und alles wird darauf aufbauen und sich auf der Basis weiterentwickeln. Insofern ist es eine notwendige Evolution. Ich glaube, man wird in 2 Jahren wahrscheinlich über generative KI schmunzeln, weil es dann das Ganze sich schon so weiterentwickelt hat, dass es prähistorisch klingt. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie sich das Thema in den letzten 2 Jahren aufgebaut hat, da ist es schon faszinierend.
Aber nehmen Sie mich mal mit in die Unternehmenswelt. Also ich persönlich nutze ChatGPT und bin schon auch ganz begeistert. Muss auch sagen, vieles an Ergebnissen, was da kommt, ist einfach ja Nonsens. Aber wie ist das in der Unternehmenswelt? Wie kann diese generative KI eigentlich sinnvoll eingesetzt werden?
Sie kann natürlich grundsätzlich in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Grob kann man mal sagen, man kann natürlich sein eigenes Geschäftsergebnis in der Topline verbessern oder in der Bottomline durch KI. In der Topline, indem Sie tatsächlich kundeneffizienter ansprechen, gezielter ansprechen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Einsatz in Versicherungen sehen oder, sage ich mal, auch bei Versandhandel etc. pp., wo Sie einfach aufgrund von Patterns von Daten sehen können, wie kann ich Kunden marketingseitig, vertriebseitig besser ansprechen. Also damit kann ich mein Ergebnis definitiv verbessern.
Okay.
Sie können aber auch natürlich Kosten optimieren, indem Sie in Callcentern beispielsweise effizienter Bots einsetzen und solche Dinge machen und die auch aktiver trainieren und lernen lassen. Also es gibt schon verschiedene Anwendungsbereiche. Was Sie im Automotive-Bereich natürlich auch haben, ist Predictive Maintenance. Mhm. Das heißt, einfach Pattern sehen, wann ein Aufzug oder eine Turbine oder was auch immer ausfällt und schon bevor das passiert, entsprechend agieren.
Okay, ich habe letztens mit einem Vorstand von einem Konzern gesprochen, der sagte mir, er glaubt, dass diese generative KI, der Einsatz, so ein Renditebooster ist, dass man vielleicht nochmal so 2-3% Rendite rauskriegt, weil man die Kosten irgendwie besser in den Griff bekommt. Ist das so der Haupteinsatz von KI?
Nee, der Haupteinsatz ist tatsächlich heute optimierte Einsatz von Servicepotenzial und Ansprechen von Kunden. Das ist heute der Einsatz. Prozessoptimierung, da sind die meisten Kunden noch nicht. Aber 2-3% ist massiv understated. Also da ist in beide Richtungen, in der Kostenoptimierung wie auch im Umsatzboost erheblich mehr drin.
Okay. Dass die großen Konzerne KI, generative KI einsetzen, leuchtet mir sofort ein. Wie ist es eigentlich bei den Mittelständlern in Deutschland?
Theoretisch ist der Mittelstand perfekt aufgestellt, weil sie haben ja immer, es gibt kein I in KI ohne Daten. Und natürlich haben in den letzten Jahren rund um die Digitalisierung und um die Cloud-Diskussion natürlich große Unternehmen die Daten viel breiter verteilt. Es gibt eigene Rechenzentren, es gibt Datenformate, es gibt Cloud-Provider, wo die Daten liegen. Der deutsche Mittelstand hat ja da immer nicht so mitgemacht und war auch in der Kritik, hat aber heute theoretisch den Vorteil, dass die Datenpools sehr, sehr zentral liegen.
Okay.
Sie haben aber auf der anderen Seite natürlich die Situation, die man in Deutschland schon auch wieder sagen muss, nämlich den Thema Fachkräftemangel. Der deutsche Mittelstand, der ja auch sehr verteilt ist und teilweise nicht in Zentren ist, hat natürlich Schwierigkeiten, auch auf Fachkräfte immer zuzugreifen. Und das trifft natürlich auch das Thema KI hart.
Okay, aber ich bleibe mal beim ersten Case sozusagen, die Daten, die dann irgendwo im Keller liegen. Ja, also das heißt, der Mittelstand kann dann so ein paar Entwicklungsschritte jetzt überspringen. Verstehe ich das so richtig?
Ja gut, Sie kriegen natürlich den maximalen Nutzen aus KI nur, wenn Sie alle Daten, die für Ihr Unternehmen relevant sind, auch nutzen, um das Large Language Modell, das für Ihr Unternehmen genutzt werden soll, zu trainieren. Und die Daten können ja in einem Bild, in einem PDF liegen, die können Gott weiß wo liegen und müssen natürlich zusammengefasst werden. Und das ist natürlich erheblich einfacher als prozessuale Übung,
ja,
wenn Sie das sehr zentral liegen haben.
Ab wann oder wo fängt bei Ihnen eigentlich der Mittelstand an? Ist denn der Bäckermeister, der 10 Filialen hat und 40 Mitarbeiter, ist der so ein Mittelständler, der eigentlich diese generativen KI-Modelle auch nutzen kann?
Er wird sie am Ende nutzen, weil wir arbeiten natürlich jetzt mit vielen Industrieunternehmen zusammen, solche Technologien auch einfach nutzbar zu machen. Sie sehen natürlich heute schon, je komplizierter ein Businessmodell ist, desto mehr haben Sie auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es heute genutzt wird. Aber der Mittelstand muss auch da reingehen. Und wenn Sie sich den deutschen Mittelstand anschauen, ich weiß nicht, wie viele 100 Weltmarktführer wir verteilt über Deutschland haben. Das ist erstmal eine sehr gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, alle die bewegen sich natürlich in einem internationalen, globalen Wettbewerb, die heute natürlich KI auch intensiv nutzen. Das heißt, die Nutzung von KI wird auch der Mittelstand brauchen, um seine Weltmarktführerschaft zu verteidigen.
Nochmal zum Bäcker-Mittelständler. Wie muss ich mir vorstellen? Also wenn auch schon der irgendwie diese KI nutzen kann, was bringt dem dann so einen Einsatz?
Wenn Sie sich einen Bäcker anschauen und sagen, der hat jetzt seine Niederlassungen an 10 Standorten in München oder in Berlin, warum funktioniert das eine an dem einen Standort und das andere dort nicht? Was kann man daraus lernen etc.? Wo muss ich auch welche Ressourcen vorhalten, damit ich um 17 Uhr die Kunden nicht traurig mache, weil es keine Brezeln mehr gibt? Also ich überspitze jetzt natürlich bewusst, aber das tun Sie ja auch mit dem Bäckermeister-Beispiel. Da gibt es die Anwendungsbereiche, natürlich gibt es die.
Okay, wir haben jetzt nur über den Mittelstand gesprochen. Wie ist eigentlich mit der Verwaltung? Ich stelle mir vor, so eine Verwaltung hat viele Daten von den Bürgern, vielleicht auch zu viele, ich weiß nicht. Aber wie groß ist das Potenzial bei der Verwaltung?
Das Potenzial ist unfassbar groß. Und ich persönlich würde mal sagen, sowohl für den Mittelstand als auch für die Verwaltung ist KI eine Jahrhundertchance. Ich glaube, wir haben ja immer so ein bisschen auch als Bürger über den Mittelstand und über die Verwaltung gelächelt, dass sie die Digitalisierung ein bisschen verschlafen haben. Ob das jetzt so sei oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber das gibt's natürlich und KI kann das natürlich jetzt sehr, sehr schnell wieder aufholen. Sie haben natürlich in der öffentlichen Verwaltung, haben Sie andere Anforderungen an die Datenablage.
Mehr Datenschutz?
Ja, Datenschutz. Natürlich auch im Rechtsraum Deutschland müssen die Daten liegen etc. pp. Da gibt's natürlich auch sagen wir, sowohl gesetzlich als auch vom Bürger natürlich Anforderungen. Hm. Aber wenn Sie sich alleine vorstellen, die deutsche Rente, wenn Sie die Daten aus, was weiß ich, 85 Millionen Lebenden und über 1 Milliarde ehemals lebenden Deutschen ziehen können, wie sich die Dinge entwickeln und was das für die deutsche Rente und die Rentenentwicklung in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren bedeuten kann, wenn Sie das extrapolieren können mit einer künstlichen Intelligenz und dabei sich alle diese Daten zu nutzen machen, die Sie historisch jemals abgelegt haben, ist das natürlich eine wunderbare Chance und kann natürlich auch bedeuten, dass man gewisse Richtungen jetzt schon bestimmen kann, die uns helfen können, beispielsweise die Renten zu sichern.
Über die länger nächsten. Arbeiten zum Beispiel. Vielleicht auch das. Wie steht denn der deutsche Standort selber da, also Deutschland als KI-Standort? Sind wir gut gerüstet?
Ich glaube, insgesamt sind wir gar nicht so schlecht gerüstet. Ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, dass wir weltweit die Nummer 2 sind, wenn es um das Thema KI-Patente geht. Das ist schon erstmal eine Ansage. Also wenn man uns immer unterstellt, wir sind bei allem hinten dran, Selbstgeißelung, das haben wir scheinbar schon mal nicht schlecht gemacht. Ich glaube, wo wir jetzt insgesamt einfach nachlegen müssen, ist die KI in den Unternehmen auch aktiver zu nutzen. Da sind, sagen wir, historisch natürlich Asia Pacific, auch die Americas sind einfach Forscher, sind auch, sagen wir, vielleicht ein bisschen weniger konservativ, ein bisschen weniger paranoid, wenn es um die Daten geht. Und da dürfen wir jetzt einfach keinen Boden verlieren.
Okay, dann noch eine abschließende Frage. Vor einigen Jahrzehnten gab es die große Angst, dass der Roboter und der Computer unsere Jobs klaut. Das Gegenteil ist passiert. Wie sieht das bei der generativen KI aus? Ist das ein Jobkiller?
Die Jobs werden rund um KI einfach wertiger werden. Und trotzdem werden sich die Jobprofile natürlich wahnsinnig verändern. Ich habe jetzt gerade 3 Kinder, die in den letzten 3 Jahren Abitur gemacht haben. Ich glaube, man kann heute gar keinen Rat mehr geben, außer sei geistig flexibel in der Arbeitswelt. Mhm. Also ich glaube, dieses, ich mache 40 Jahre meinen gleichen Job und vertraue darauf, dass Technologie darauf keinen Einfluss hat. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Okay. Dass die Leute keine wertigen Jobs deswegen haben werden, das glaube ich nicht.
Wertiger und höher bezahlt, hoffentlich.
Hoffentlich höher bezahlt.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ganz herzlichen Dank, Alex Wallner.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da wird heute auf die Zahlen von McDonald's geschaut und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, sehen die Zahlen eher nach einem saftig belegten Big Mac aus oder geht es hier doch eher um einen einfachen Hamburger mit sauren Gurken?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein Big Mac, aber nicht saftig belegt. Der Umsatz von McDonald's war zum ersten Mal seit 3 Jahren rückläufig. Was den Anlegern aber schmeckte, war, dass die neuen $5-Meals die Erwartungen übertreffen konnten. Das Meal wurde ja im Juni eingeführt, weil immer mehr Kunden mit geringen Einkommen keine XXL-Menüs mehr kauften, wegen der hohen Inflation und dann doch lieber zu Hause kochten mit günstigeren Lebensmitteln. Es war also ein voller Erfolg, da jetzt eine billige Alternative zu bieten. Die Anleger waren super happy mit den Zahlen. Die McDonald's-Aktie schloss mit einem Plus von 3,7%. Die Aktie ist allerdings in diesem Jahr um rund 15% im Minus.
Und dann, Anna, sag uns doch bitte, wie die Wall Street generell in diese neue Woche gestartet ist.
Da gab es tatsächlich so ein wartendes Zurückhalten. Die Anleger warten nämlich ganz gespannt auf das Notenbanktreffen diese Woche, um neue Details zur weiteren Zinsstrategie zu erfahren. Erwartet wird, dass es im September die erste Zinssenkung geben wird. Die Tech-Werte, bei denen es ja letzte Woche einen starken Abverkauf gegeben hatte, konnten sich etwas stabilisieren. Ob der Abwärtstrend sich aber fortsetzt oder ob es wirklich nur eine kleine Korrektur war, hängt ganz davon ab, wie die Zahlen der großen Tech-Firmen diese Woche ausfallen. Da wird auf jeden Fall sehr viel Volatilität erwartet. Die Zahlen von Tesla und Alphabet waren ja nicht so gut ausgefallen. Tesla konnte gestern aber gut zulegen. Da gab es einen Plus von fast 6% nach einem positiven Analystenkommentar. Die großen Indizes schlossen uneinheitlich. Beim Dow Jones stand zum Schluss ein Minus von 0,1% und bei der Nasdaq und beim S&P 500 stand ein Plus von 0,1%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man vor lauter Olympia die wirklich wichtigen Sportveranstaltungen doch fast aus dem Blick verliert, wäre da nicht diese tapfere, fleißige und niemals schlafende Pioneer-Podcast-Redaktion. Denn wussten Sie beispielsweise, dass seit einigen Jahrzehnten, und zwar immer im Juli, im afrikanischen Simbabwe das wichtigste Brieftaubenrennen der Welt stattfindet?
42 countries, 1500 participants, over 8000 pigeons, over 5000 kilometers of racing and training, and $1,500,000 US dollars prize money.
Sie haben gerade richtig gehört, die Preisgelder beim legendären Victoria Falls Rennen für Brieftauben sind enorm. Sie liegen insgesamt bei 1,5 Millionen Dollar. Das sorgt natürlich für viel Geflatter drumherum. Im Finale gingen denn 473 Tauben morgens um 6.50 Uhr bei leichtem Ostwind an den Start auf die immerhin 540 Kilometer lange Distanz.
Good morning from Victoria Falls, and we are finally at the final. The birds are going to have a tough race today, but at Liberation there's very little wind and it's nice and chilly. Good luck to everyone and may the best bird win.
Und auf den Taubenschlag genau 9 Stunden später, um 15.50 Uhr, traf die Taube mit dem Namen DV07387 im Zielbereich ein. Und sofort wurde natürlich kontrolliert, ob denn die Beringung am Fuß der Taube auch stimmt, ob DV07387 auch wirklich gewonnen hat.
We are here with our auditor, who is verifying the winning pigeon. And we'll now be taking the sticker off the life ring to prove that this is in fact the pigeon that has won the race.
07387, Germany.
Alles korrekt. Und damit kann sich der Taubenzüchter Martin Hetzel aus Baden-Württemberg über insgesamt 100.000 Dollar freuen. Erster Platz, herzlichen Glückwunsch. Für ihn gilt bei diesem prestigeträchtigen Rennen lieber die Siegertaube in der Hand als den Spatz auf dem Dach.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es mittlerweile Reisekoffer gibt, die man mit 2 Handgriffen zum E-Scooter umfunktionieren kann. Eine der Marken, die momentan auf den Hype um diese fahrbaren Koffer setzen, ist zum Beispiel Motobag.
The Motobag Carry-On Suitcase is the newest generation of rideable baggage for passionate travelers to choose. It's the ideal option to navigate the terminal while leaving on their next trip.
Man muss sich das so vorstellen. Man zieht aus einem gängigen Handgepäck-Rollkoffer einen Lenker raus, setzt sich auf den Koffer, der eine kleine Sitzschale eingelassen hat, und auf Knopfdruck düst man beispielsweise durch das Flughafengebäude mit bis zu 15 Stundenkilometer. Das Ganze batteriebetrieben. Dieser batteriebetriebene Koffer besitzt ein ordentliches Fassungsvermögen und passt tatsächlich auch in die Handgepäckablage im Flugzeug.
This motorized suitcase can hold up to 260 pounds of your stuff, making it ideal for most passengers. And it's the right size to fit in an airplane's overhead compartment.
Nachdem einige Influencer auf TikTok und auch auf Instagram dafür Werbung gemacht haben, setzt sich dieses Gerät vor allem in Asien ganz schön zügig durch, sorgt aber auch natürlich für Probleme. Nicht selten wurden im Flughafenbereich von jungen Passagieren schon Kofferrennen gefahren. Zum Beispiel, wer landet als Erster am Gate? Deswegen haben 2 Flughäfen in Japan die Nutzung dieser Motorkoffer auch schon offiziell verboten. Naja, und ab sofort unterliegen die fahrbaren Koffer in Japan der Führerscheinpflicht. Vergleichbar mit einem Mofa-Führerschein muss man einen Eignungstest dafür ablegen. Na, so weit kommt's noch, dass man fürs Führen eines Koffers einen Führerschein braucht. Da rolle, ziehe und schiebe ich lieber weiter.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diesen neuen Tag. Mit oder ohne Rollkoffer. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friends.
All right, thank you very much.